anderes machen. Aber dann hatte ich irgendwie so mitbekommen, dass der Simon letzte Woche was über Großzügigkeit gepredigt hat. Und dann habe ich mir gedacht, dann predige ich heute was über Pfingsten. Und genau, weil ich es einfach wichtig finde, dass wir als eine Gemeinde, die, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig formuliere, die zu einem Pfingstbund gehört, auch ein bisschen wissen, warum wir da eigentlich dazugehören oder wie oder was. Ich finde, man muss das Thema nicht überbetonen. Das habt ihr sicher auch schon gemerkt, wenn ihr eine Weile da seid, dass das nicht unser Anliegen ist. Und trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns der Bedeutung dieses Themas immer wieder neu bewusst sind. Und ich denke, ich muss den Text für die Predigt heute euch nicht mehr groß vorlesen. Das Pfingstwunder, Apostelgeschichte 2, ist, denke ich, hinlänglich bekannt. Die Jünger sind alle beieinander. Sie sind, darüber könnte man auch extra predigen, werde ich heute nicht tun. Sie sind einmütig beieinander, also sie sind eine Einheit, sie sind im Gebet beieinander. Und dann erfüllt Jesus diese Verheißung, die er ihnen gegeben hat, und schickt den Heiligen Geist. Und dann fangen die an, in neuen Sprachen zu reden. Und die Zuhörerschaft ist doch etwas gespalten über diesem Ereignis. Die einen sagen, nanu, wir hören die alle in unserer eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden und finden das erstaunlich und wunderlich. Und die anderen sagen, die sind alle besoffen. Und ich glaube, so diese Teilung hat sich bis heute gehalten. Die einen finden das wunderlich und schön und finden das gut, dass die Taten Gottes gepriesen werden. Und die anderen sagen, also die sind besoffen, ist eher noch die positivere Reaktion. Das ging über lange Jahrzehnte in unserem Land dahin, dass man gesagt hat, das ist alles vom Teufel. Und wer in neuen Zungen redet, der ist irgendwie da dämonisch inspiriert oder was. Und es hat viel, viel Spaltung verursacht in unserem Land. Seltsamerweise ist es in anderen Ländern nicht so gewesen. Also wenn wir nach Amerika schauen, wenn wir nach Südamerika schauen, wenn wir nach Afrika schauen, selbst in vielen Ländern Europas, ist diese starke Trennung in die Pfingstler und in die, nennen wir es jetzt mal Evangelikalen, nicht so stark gewesen wie in Deutschland. Ich möchte jetzt auch gar nicht so auf die Hintergründe eingehen, aber wir spüren bis heute diese Nachwirkungen, wo die Pfingstbewegung, die 1906 in Los Angeles, so die moderne Pfingstbewegung jedenfalls, so ihren Ausgangspunkt genommen hat, doch zu sehr großen Verwerfungen auch bei den Christen geführt hat. Und auf der einen Seite die Evangelikalen, die, sage ich mal, die ganz, ganz außen rechts vielleicht, wenn wir so wollen, oder nee, rechts wäre hier, die sagen dann, ja, Pfingstler, die sind abgehoben, die sind schwärmerisch, die sind seltsam, die sind, keine Ahnung, unpünktlich. Und ihr merkt schon, zum Teil treffen die Vorwürfe dann ja auch zu. Also ich meine jetzt nicht nur die Unpünktlichkeit, sagt da gleich noch was dazu. Und auf der anderen Seite die Pfingstler sagen, ah, die Evangelikalen, die sind so trocken, die sind kraftlos, die haben ja keine Ahnung vom Heiligen Geist. Und so wie es eigentlich bei allen Vorurteilen ist, würde ich jetzt mal sagen, sind die Vorurteile an sich auf jeden Fall falsch. Und trotzdem glaube ich, dass man in beiden Lagern auch beide Spezies finden kann. Also es gibt bei den Pfingstlern sicher abgehobene, schwärmerische, seltsame Leute. Und auf der anderen Seite gibt es bei den Evangelikalen sicher auch trockene, kraftlose, ohne Beziehung zum Heiligen Geist lebende Leute. Ich würde mich jetzt aber mal zu der These versteigen, dass es auch umgekehrt rum sehr gut möglich ist. Da gibt es trockene, kraftlose Pfingstler und da gibt es abgehobene, durchgeknallte Evangelikale. Und von daher halte ich von diesen Schubladen eigentlich gar nicht so furchtbar viel. Und deswegen halte ich es eher mit Waldemar Sadatschuk, der irgendwann mal gesagt hat, ja, ich bin Pfingstler, aber ich bin auch Östler und Weihnachtler. Und so denke ich, man muss dieses Thema nicht bis zum Exzess bearbeiten, auch als Pfingstgemeinde nicht. Und trotzdem finde ich, wenigstens einmal im Jahr sollte man sich mal Gedanken darüber machen, wozu eigentlich Pfingsten? Jesus hat ja gesagt, liebe Leute, also ich sage das jetzt so in eigenen Worten, so hat er es nicht gesagt, aber so lesen wir es zwischen den Zeilen jedenfalls raus. Er sagt zu seinen Jüngern, liebe Leute, ihr wart jetzt 3 Jahre mit mir auf der Bibelschule. Ihr habt eine gute Ausbildung bekommen, ihr habt vom Besten gelernt, ihr habt viel gelernt, ihr seid weitergekommen, ihr seid geistlich gewachsen, ihr habt inzwischen alle möglichen geistlichen Erfahrungen gemacht, ihr habt Wunder gesehen und Wunder getan. Aber wisst ihr was, für den Auftrag, den ich für euch rausgesucht habe, nämlich das Evangelium in aller Welt zu bezeugen, da fehlt euch die entscheidende Ausrüstung. Und deswegen bleibt ihr bitteschön in Jerusalem hocken und fangt nicht an, diesen Auftrag auszuführen, bis ihr diese Ausrüstung bekommen habt. Und die haben sie offensichtlich am Pfingsten bekommen. Und wenn es Jesus so wichtig war, dann denke ich, ist es schon gut, darüber nachzudenken, warum es Jesus wichtig war. Warum legt Jesus so viel Wert auf dieses Pfingsterlebnis? Warum ist es Jesus so wichtig, dass er gesagt hat, Leute, ihr müsst in Jerusalem bleiben, ihr müsst warten, bis ihr diese Ausrüstung habt. Er hätte ja sagen können, ja, jetzt lauft er mal los und wenn er dann merkt, dass es nicht reicht, dann könnt ihr ja irgendwie nur beten und dann können wir euch vielleicht nur was dazugeben oder so. Es war Jesus wichtig. Und wenn wir weiterschauen, dann stellen wir fest, dass wir diese Wichtigkeit auch beim Paulus finden. Ich habe vorher gesagt, in Deutschland jedenfalls teilen manche Menschen, die Christen jedenfalls, in die Pfingstler und in die Charismatiker oder in die Pfingstler und die Evangelikalen ein. Paulus teilt die Leute auch ein in Gruppen. Und er teilt sie in 3 Gruppen ein. Das eine, das sind die sogenannten natürlichen Menschen. So, wenn ihr jetzt heute Morgen nach der Predigt zu mir sagen würdet, Wolfgang, ich empfand dich heute Morgen als richtig natürlich, dann würde ich das eher als Kompliment auffassen. Würde ich sagen, ja, komm irgendwie natürlich rüber. Wenn Paulus heute Morgen hier wäre und ich würde rausgehen und würde sagen, Wolfgang, ich denke, du bist ein richtig natürlicher Mensch, dann würden bei mir alle Alarmglocken angehen, dann würde ich sagen, oh oh, das ist aber schlecht. Weil die natürlichen Menschen sind beim Paulus diejenigen, die nichts vernehmen vom Reden Gottes, die in ihrer alten Wesensart leben und die keine Ahnung haben von dem, was im Geistlichen eigentlich vorgeht. Das sind die Menschen, mit denen wir, denke ich, jeder von uns viel zu tun haben, mit denen redest du über geistliche Dinge, du erzählst denen irgendwas, was du erlebt hast und die gucken dich mit großen Augen an und denken, von welchem Stern kommt der? Du erzählst denen, dass du als Jugendlicher mit dem Sex bis zur Ehe warten möchtest und die denken, irgendwie rückständig. Du erzählst denen, dass Familie was Besonderes ist und dass eine Ehe zwischen Mann und Mann und Frau einfach nicht dasselbe sein kann und die sagen nur Mittelalter. Du erzählst denen, dass du 10% deines Einkommens freiwillig irgendwelchen Organisationen in den Rachen wirfst und die sagen, wie verrückt kann man sein? Mir sind die 7% von meiner Lohnsteuer schon zu viel, die ich da bei der Kirche unfreiwillig abdrücken muss und du machst das auch noch freiwillig? Die denken sich, wie kann man bloß so seltsam drauf sein, um morgens freiwillig so früh aufstehen am Sonntag, um in einem stickigen Raum zusammenzuhocken und keine Ahnung. Die verstehen überhaupt nicht, was uns eigentlich treibt. Und dann machen die diesen seltsamen Busseinsatz, da opfert man seine Freizeit. Warum in aller Welt soll man sowas machen? Das sind die natürlichen Menschen. Wir finden das in 1. Korinther 2, Vers 14, für die, die es nachlesen wollen. Und dann spricht Paulus von sogenannten fleischlichen Menschen. Die sind schon, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen besser. Die haben Jesus kennengelernt. Die haben ihr Leben Jesus anvertraut und die haben gesagt, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein und die haben Vergebung für ihre Schuld empfangen, aber sie leben nicht so. Also die haben zwar gesagt, Jesus, du bist der Chef, aber sie sind doch selber der Chef. Das sind diejenigen, die zwar ein Leben mit Jesus angefangen haben, aber dies nicht wirklich durchziehen und sich nicht völlig vom Geist Gottes regieren lassen. Wir lesen das in 1. Korinther 3, Vers 3. Sind diejenigen, die dann gereizt reagieren, wenn man sie kritisiert. Passiert ja bei uns nicht. Das sind diejenigen, die sich selber nicht unter Kontrolle haben. So, ich möchte heute Morgen nicht zu ausführlich werden, aber ich denke, ihr kennt diese fleischlichen Regungen. Und dann gibt es die geistlichen Menschen, sagt Paulus, 1. Korinther 3, Vers 1. Das sind die, die nicht nur die Erlösung empfangen haben, sondern die auch unter der Leitung des Geistes leben. Und deswegen bezeichnet Paulus die auch als die Geistlichen, als diejenigen, die sich vom Heiligen Geist treiben lassen. Und der normale Zustand, der gesunde Zustand, den Paulus uns für einen Christen vorstellt, ist der eines geistlichen Christen. Also geistlich kleingeschrieben, wohlgemerkt. Also wir müssen nicht alle Geistliche werden, großgeschrieben, sondern wir müssen geistlich werden. Und bevor ich nun darauf zu sprechen komme, wie das im Neuen Testament auch ganz praktisch aussieht, möchte ich noch was zum Thema sagen, was ist eigentlich der Heilige Geist? Und jetzt habe ich ganz bewusst die Frage so gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt bemerkt habt oder ob ihr das seltsam fandet. Ich habe gefragt, was ist der Heilige Geist? Und das ist eigentlich falsch. Die Frage, genau, müsste lauten, wer ist der Heilige Geist? Denn der Heilige Geist ist kein unpersönliches Etwas. Und jetzt beginnt's, gebe ich zu, natürlich auch ein bisschen schwierig zu werden. Jetzt beschäftigen wir uns mit Gott, mit der Dreieinigkeit. Und da wird es natürlich, und das gebe ich zu, gedanklich auch schwierig. Bin kürzlich davon angesprochen worden von jemandem, der einen muslimischen Freund hat und der mich gefragt hat, wie er dem am besten die Dreieinigkeit erklären soll. Tja, da habe ich leider keine gute Antwort drauf. Mir fällt es schon schwer, das den Christen zu erklären. Einem Muslim, mit dem würde ich über andere Dinge reden. Gut, wenn es den interessiert, kommt man auch nicht drum rum. Aber es ist natürlich ein schwieriges Thema. Aber lasst mich eins vorwegschicken. Der Heilige Geist, und ich bin eigentlich fast ein bisschen unglücklich über diese Bezeichnung, weil er uns mit unserem heutigen Sprachgebrauch auch ein bisschen natürlich in die Irre führt. Also ich weiß nicht, wer bei euch bei Geist, also ich denke da so an Ghostbusters oder an meine Kindheit, wo ich eben Angst hatte vor Geistern und sowas. Und da gibt es ja auch dieses Kinderspiel, was dann im frommen Lager oft gespielt wird. Wer hat Angst vor dem Heiligen Geist? Niemand. Und wenn er aber kommt, dann laufen wir schnell weg. Der Heilige Geist ist irgendwie so unfassbar seltsam. Irgendwie, ich habe zum Beispiel mal, um mal einfach ein Beispiel zu geben, falls ihr es noch nicht ganz nachvollziehen könnt, ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, Gott kann mir alles geben an Gaben, aber diese Zungenrede möchte ich auf gar keinen Fall haben. Weil da weiß ich ja gar nicht, was ich sage. Also das ist ja irgendwie, keine Ahnung, nachher verfluche ich da Gott oder sage irgendwelche seltsamen Dinge. Und dann merken wir, wie wir, oder manche jedenfalls, je nachdem auch, wie wir geprägt worden sind, beim Heiligen Geist doch so ein bisschen unsere Schwierigkeiten haben. Der Geist weht, wo er will, der macht vielleicht irgendwelche seltsamen Dinge mit uns oder keine Ahnung. Wichtig ist zunächst mal festzuhalten, der Heilige Geist ist nicht irgendein Einfluss oder ein Gefühl oder ein, keine Ahnung, ein Gas oder eine Energie oder sonst irgendwas. Der Heilige Geist wird uns gesagt in 1. Korinther 2, 10 bis 11, er denkt, er erforscht die Tiefen der Gottheit. In Epheser 4, Vers 30 wird uns gesagt, dass der Heilige Geist Gefühle hat. Da heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist, also macht den Heiligen Geist nicht traurig. In 1. Korinther 12, Vers 11 wird uns davon berichtet, dass der Heilige Geist einen Willen hat. Er teilt die Gaben aus, wie er will. Und so sehen wir, dass der Heilige Geist doch viele Eigenschaften hat, wo wir sagen müssen, das sind eindeutig Eigenschaften einer Person und nicht eines Einflusses, einer Kraft oder so irgendwas. Also denken, wollen, fühlen, so, das sind eigentlich so die typischen personalen Eigenschaften. So, was wir feststellen müssen, der Heilige Geist ist kein Was, sondern ein Wer. Das wäre mal das allererste Wichtigste. Und dann stellen wir fest, dass der Heilige Geist Eigenschaften hat, die eigentlich nur Gott haben kann. Er ist allwissend. Er erforscht die Tiefen der Gottheit. Der Heilige Geist ist ewig. Der Heilige Geist ist allmächtig. Und so kannst du im Prinzip durch die ganze Bibel durchgehen. Du wirst vermutlich, also ich habe bisher keine Stelle gefunden, wo ich sagen würde, da steht eindeutig, dass der Heilige Geist Gott ist, aber du stellst immer wieder fest, dass dem Heiligen Geist Attribute zugeschrieben werden, die eindeutig göttlich sind. Und von daher können wir eigentlich nicht darum hin zu sagen, A, der Heilige Geist ist eine Person, B, der Heilige Geist hat göttliche Eigenschaften. Demzufolge müssen wir eigentlich folgern, der Heilige Geist ist eine göttliche Person. So, und jetzt brauche ich ganz kurz Hilfe. Jetzt würde ich mal vielleicht den Helmut und den Timo kurz nach vorne bitten. Ihr müsst nichts Schlimmes machen. ihr müsst euch nicht zum Affen machen und es passiert eigentlich gar nichts mehr. Ihr müsst nur eine gute Figur machen. Genau, Bauch einziehen. Ja. Also ich hab verloren, das sage ich jetzt schon. Gut, wie auch immer. Also, was seht ihr hier vorne? Wie viel? Danke. Sigi, an der Stelle zitiere ich jetzt gerne diesen Filmtitel Nobody is Perfect, My Name is Nobody. Genau, also es sind drei Personen hier. Und so stellen wir uns Personen vor. Wenn ich sage, Gott sind drei Personen, ja, das ist der Timo, der Helmut und der Wolfgang. Nee, so ist es eben nicht. Also abgesehen davon, dass wir nicht Gott sind. Gott ist nicht drei Personen, weil wir drei sind getrennt. Also der Timo ist eine Person für sich, der Helmut ist eine Person für sich und ich bin eine Person für mich. Und wenn wir davon reden, dass Gott drei Personen sind, dann ist es eben nicht so wie wir, dass es drei eigenständige, unabhängige Wesen sind. Und das macht uns, finde ich, immer Probleme, wenn wir von den drei Personen Gottes sprechen. Wenn wir uns drei Personen vorstellen, so wie wir Personen halt kennen, als Menschen. Danke, ihr dürft euch entspannen. So, wenn wir also davon reden, dass Gott drei Personen ist oder dass Gott, ja, ich weiß nicht, wie wir das sagen sollen, wenn jemand dann eine gute deutsche Bezeichnung dafür findet, dann darf er mir das gern sagen, aber ich habe schon viel gesucht und nichts gefunden, aber ist auch egal. Deswegen rede ich nicht mehr von den drei Personen, weil ich finde, das schickt uns einfach auf eine vollkommen falsche gedankliche Reise. Und das ist ja das Problem, was zum Beispiel dann eben die Moslems haben, vor allem wenn sie dann in unsere Kirchen reinkommen und sehen, da ist so ein alter Mann mit einem weißen Bart und da ist so ein kleines Kind und da ist noch eine Mutter. Und dann haben wir natürlich die heilige Familie beieinander, den Vater, die Mutter und den Sohn. Und das ist offensichtlich die Dreieinigkeit. Das ist ja das, was Mohammed letztendlich dann auch so gestört hat. Gut, unabhängig davon, was ist nun mit diesen drei Wesen? Erscheinungsform, genau. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich euch einfach vorschlagen würde. Gott offenbart sich in drei Erscheinungsformen. Ich denke, mit dem Vater haben wir nicht die Probleme, es sei denn, dass wir einen schlechten Vater hatten. Aber so, wir können uns das ein bisschen vorstellen. Gott, der Vater, den wir auch mit der Schöpfung in Verbindung bringen, obwohl in der Heiligen Schrift da ganz viel die Rede ist, dass die Schöpfung eigentlich vom Sohn vollführt wurde, zusammen mit dem Heiligen Geist. Aber das sei nun ein anderes Thema. Aber das ist was wir uns eher vorstellen können, wo wir sagen, so Gott, der Vater, ist meistens so auch das, was so am engsten oder am ehesten mit unserer Vorstellung von Gott überlappt, sage ich jetzt mal. Und dann hat sich Gott offenbart im Sohn. Da denken wir natürlich zunächst an den menschlichen Jesus. Aber das ist natürlich nur ein kleiner 30-jähriger Ausschnitt aus der Existenz von Jesus. Jesus hat wann angefangen zu existieren? Ja, er war von Ewigkeit und wird in alle Ewigkeit sein. Das heißt, das, was wir als Jesus kennen auf dieser Welt, ist bloß ein ganz mini, winziger Ausschnitt aus der gesamten Existenz Jesu, des Sohnes. So, der Sohn ist derjenige, wo ich sage, das ist Gott, der für uns greifbar wird, der für uns erlebbar wird, ja, der auch Mensch geworden ist. Und dann kommen wir zum Heiligen Geist. Und wenn ich den beschreiben müsste, dann würde ich sagen, das ist Gott, der in uns wohnt. Das ist Gott, der beschlossen hat, in uns zu zelten, wie es die Bibel ausdrückt, oder eben Wohnung in uns zu machen. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes 14, 17 bis 18, wo Jesus gesagt hat, wenn der Heilige Geist gekommen ist, der wird in euch wohnen. So, das heißt, wenn wir an den Heiligen Geist denken, dann lasst mal alle eure Vorstellungen beiseite, alles, was ihr über den Heiligen Geist vielleicht schon Schlechtes oder Seltsames gehört habt oder alle Ängste oder keine Ahnung, und denkt mal einfach, wenn der Heilige Geist kommt, dann wohnt Gott in mir. Wenn wir davon reden, dass der Heilige Geist uns erfüllt, dann denken wir oft, wir sind so wie ein Glas. Und dieses Glas ist jetzt ja, 4/5 voll. Jetzt ist bloß noch halb voll. Wenn ich da jetzt wieder was reinschütte, dann kann das Glas voll werden. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann würde ich euch vorschlagen, nicht das Bild vom Glas zu benutzen. Weil es geht bei der Erfüllung durch den Heiligen Geist nicht darum, dass ein Stoff, ein unpersönliches Etwas, einen Hohlraum erfüllt, sondern es geht darum, dass Gott, die Person, Gott, Einfluss auf mein Leben bekommt. Das heißt, bei der Erfüllung im Heiligen Geist geht es eigentlich nicht so sehr darum, dass ich mehr vom Heiligen Geist bekomme. Deswegen finde ich, macht es auch wenig Sinn zu sagen, Herr, gib mir mehr von deinem Heiligen Geist. Sag da gleich noch was dazu. Sondern eigentlich geht es darum, dass Gott mehr von mir bekommt. Dass Gott mich mehr bestimmen kann. Dass Gott mich mehr gebrauchen kann. Das ist eigentlich das, wie, wenn ich die Bibel richtig verstehe, was die Bibel mit Erfüllung im Heiligen Geist meint. Nun gibt es natürlich diese Formulierungen, zum Beispiel Elisa, der hat gesagt, ich möchte gern ein doppeltes Maß von deinem Geist, als Elia von ihm geht. Und ich denke, wir dürfen auch, wenn wir beten oder so, wir dürfen von mir aus auch Formulierungen benutzen, die theologisch vielleicht nicht so hundertprozentig einwandfrei sind. Und Gott weiß trotzdem, was wir meinen. Ich habe schon Leute beten hören, so Vater, Sohn und Heiliger Geist, ihr drei, sowieso, was auch immer. Und ich denke mir immer, theologisch, sehr bedenklich. Genau. Und wisst ihr was? Ich denke, Gott hat keine Mühe damit. Gott weiß, was wir sagen wollen. Deswegen möchte ich ermutigen, wenn du noch nie gebetet hast oder denkst, so gut wie die anderen beten, kann ich nicht. Es ist nicht wichtig, was die anderen über dein Gebet denken, sondern es ist wichtig, was Gott über dein Gebet denkt. Und Gott versteht dich. Selbst wenn du theologisch vollkommen Quatsch betest. Ja. So, Gott ist einer. Und dieser eine Gott, der hat uns das Angebot gemacht, dass er in uns wohnen will. So, jetzt, bevor wir jetzt auf das kommen, was Pfingsten dann letztendlich passiert ist und über die Erfüllung im Heiligen Geist uns kurz unterhalten, möchte ich euch noch kurz eine Frage stellen. Was ist jetzt mit den Leuten, die keine Pfingstler sind und die keine Erfüllung, Taufe, was weiß ich, im Heiligen Geist erlebt haben? Haben die jetzt einen Heiligen Geist oder nicht? Sie haben, hundertprozentig, weil Paulus uns sagt, wer den Geist Gottes nicht hat, der gehört nicht ihm. Das heißt, wenn wir sagen würden, dass Menschen, die jetzt, sage ich mal so platt, nicht in Zungen reden können, dass die keinen Heiligen Geist haben, dann würden wir damit eigentlich ihnen das Heil absprechen. Weil das bedeuten würde, dass sie den Heiligen Geist nicht haben. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, der gehört nicht zu Jesus. So, den Heiligen Geist, den bekommen wir bei unserer Wiedergeburt. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, wo wir unsere Sünden bekennen, wo wir ihm unser Leben geben, da fängt der Heilige Geist an, in uns zu wohnen. Und das, um was es mir heute Morgen geht, ist nicht, den Heiligen Geist zu empfangen. Ich hoffe, dass wir den alle, oder jedenfalls die allermeisten hier haben, sondern es geht darum, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, dass der Heilige Geist mehr von uns bekommt, dass der Heilige Geist mehr Einfluss auf uns bekommt und dass er mit unserem Leben mehr anfangen kann. Und das war im Neuen Testament ganz, ganz wichtig. Wenn wir schauen, bei den Diakonen in der Urgemeinde, da haben sie sich Männer rausgesucht, die dafür zuständig waren, jetzt sage ich mal, die Hartz-IV-Leistungen der Gemeinde zu verteilen. Und da haben sie gesagt, okay, da brauchen wir Buchhalter oder keine Ahnung was und da brauchen wir Leute, die irgendwie unbescholten sind und so. Da wären wir, denke ich, mit allem einverstanden gewesen. Und dann sagen sie, und dann müssen das Männer sein, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und da hätte ich jetzt gesagt, naja, also das hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt in das Anforderungsprofil reingeschrieben. Da geht es im Prinzip ums Verteilen von Almosen, ob der jetzt einen Heiligen Geist hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob man das da so braucht. Den Leuten in der Urgemeinde war das wichtig. Ich möchte jetzt nicht so groß auf die Ursachen oder auf die Hintergründe eingehen, aber da sehen wir jedenfalls, dass sie rausgesucht wurden mit der Eigenschaft, sind es Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Oder jetzt andersrum formuliert, sind es Menschen, die sich vom Heiligen Geist von Gott leiten lassen, die das tun, was er will. Bei Stephanus wird es uns ausdrücklich nochmal gesagt, in Apostelgeschichte 6, Vers 5, Stephanus, ein Mann voll Heiligen Geistes. Und dann wird es uns bei Barnabas zum Beispiel nochmal gesagt, steht an anderen Stellen auch noch, Apostelgeschichte 11, 24, Barnabas, der Mann, der sich um den Saulus von Tarsus, später dann Paulus, kümmern sollte, ein Mann, den Gott gebraucht hat, um den Paulus irgendwie so, ja, den letzten Schliff vielleicht zu verpassen oder so, ihm da auch den Weg in die Gemeinde zu ebnen. Und auch da hat Gott sich einen rausgesucht, der erfüllt war vom Heiligen Geist, der sich vom Heiligen Geist hat leiten lassen. Der Dienst Jesu war gekennzeichnet vom Geist Gottes. Wir lesen zum Beispiel, als Jesus sich hat taufen lassen am Jordan, da kam diese Taube und diese Stimme aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann heißt es in Lukas 4, Vers 1 anschließend, Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Es heißt dann auch später, wie Petrus im Haus des Cornelius predigt, Apostelgeschichte 10, 38, und wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft, der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Der Dienst Jesu war offensichtlich gekennzeichnet, und wenn ihr das lest, wenn in der Apostelgeschichte zum Beispiel über den Dienst Jesu berichtet wird, dann wird, ich weiß nicht, ob es an jeder Stelle ist, aber in den allermeisten Stellen wird immer betont, Jesus war voll Heiligen Geistes, er war erfüllt vom Heiligen Geist und so fort. Das ist das, was Jesus gekennzeichnet hat. Und wenn wir uns jetzt überlegen, hier wird von der Salbung gesprochen, ich weiß nicht, wie ihr Salbung erlebt, wir sind ja Schwaben, wir salben ein bisschen sparsam. Diejenigen, die von euch schon mal gesalbt wurden, jetzt zum Beispiel von mir, die kriegen dann meistens irgendwie so ein Kreuz auf die Stirn mit Öl oder so. Im Alten Testament haben die das ein bisschen anders gemacht. Ich weiß nicht, was ihr machen würdet, wenn ich euch auch so salben würde, wobei da bräuchte man dann auch mehr Öl. Aber es heißt, dass im Psalm 100, was ist 133, köstlich ist das Salböl, das hinabfließt in den Bart Aarons und in den Saum seines Gewandes. Ich frage mich bis heute, ob es der obere oder der untere Saum ist. Aber gut, das ist wieder eine andere Frage. Aber da hatte der Samuel, der den David gesalbt hat, der hatte so ein Füllhorn oder was weiß ich was dabei, da war Öl drin und er hat es über seinem Kopf ausgekippt und dann ist das an ihm runtergelaufen und er war voller Öl. Ich habe das einmal erlebt, wo jemand allerdings ein kleines Fläschchen genommen hat, aber da war dann auch alles voller Öl. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Man sagt ja so im Spaß, du brauchst auch mal wieder einen Ölwechsel, wenn man sagt, ihr müsst mal wieder die Haare waschen oder so. Also die Leute, die brauchten wirklich einen Ölwechsel oder eben nicht. Also die waren halt voller Öl, die haben getrieft, die Kleider waren voll, das Gesicht war, die Haare waren voll. Und dann war das ja auch noch so ein Öl, was ein bisschen gerochen hat. Das heißt, auch als Jesus gesalbt wurde an den Füßen, da ist das Öl getropft, überfließend so. Und da war einfach viel Öl. Wenn wir von der Taufe im Heiligen Geist reden, dann ist das Bild nochmal ein bisschen ein anderes. Wer von euch hat schon mal gebatigt? Bitte was? Ja, doch, also bitte gebatigt. So, und die jüngere Fraktion, die sagt jetzt Ägypten. Also batigen. Ich erkläre euch das mal ganz klar. Man nimmt ein Kleidungsstück, schnürt das mit Schnüren ein bisschen ab an manchen Stellen, so dass man so Rosetten nachher kriegt und nachher taucht man dieses Kleidungsstück in Farbe und knetet es so ein bisschen, dass die Farbe überall hinkommt, außer da, wo es eben abgeschnürt wurde und nachher gibt es so kreisförmige Muster, so Batik halt. Könnt ihr mal bei Wikipedia nachgucken. Und das ist eigentlich das, was die Bibel mit Taufe meint. Im Griechischen heißt das Wort Baptizo. Da steckt vielleicht das Batik auch drin oder kommt daher, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist genau dieser Vorgang. Ich nehme ein Kleidungsstück, nach Möglichkeit nicht abgeschnürt, so, und ich tauche das in die Farbe ein und dann knete ich das durch, dass die Farbe überall hinkommt, dass die Farbe in den kleinsten Winkel jede Faser umhüllt und am Schluss kommt das Kleidungsstück raus und ist eben voller Farbe. Und dann tropft es und dann ist es farbig und so. Und das ist das Bild eigentlich, was die Bibel von Taufe hat. Deswegen taufen wir ja eben auch nicht, indem wir Wasser über den Kopf vom Täufling gießen, sondern dass wir den untertauchen. Gut, wir kneten euch nicht so, dass das Wasser überall reinkommt und so. Also, aber so, das ist das Bild, weshalb die Bibel immer davon spricht, vom Untertauchen, weshalb der Johannes da getauft hat, wo viel Wasser war, damit man Leute untertauchen kann. Und letztendlich geht es darum, dass Gott uns durchdringen kann. Und wenn es mit der Taufe im Heiligen Geist in Verbindung steht, dann geht es darum, dass der Heilige Geist jede Phase unseres Seins durchziehen kann und dass er einfach mehr von uns bekommt. So, das lassen wir uns mal weg. Das Ziel, was Gott mit dieser Erfüllung im Heiligen Geist hatte, das habe ich vorher schon angedeutet, das formuliert er in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. So, Jesus hatte ein Ziel. Jesus wollte, dass jeder Mensch auf dieser Welt die gute Botschaft hört, dass Gott bereit war, seinen Sohn zu geben, damit wir ewiges Leben haben. Und damit dieses Ziel erreicht wird, braucht er Leute, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Er braucht Leute, die sich vom Heiligen Geist führen lassen. Er braucht Leute, die zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun. Und weil wir das aus unserer menschlichen Weisheit heraus nicht können, deswegen gibt er uns den Heiligen Geist. Er braucht Menschen, die er dazu benutzen kann, damit das Wort, was wir weiter sagen, auch begleitet werden kann von Zeichen und Wundern, dass Menschen gesund werden, dass seltsame Dinge passieren, wie, keine Ahnung, dass die Sonne stehen bleibt oder rückwärts läuft oder dass die Wolken sich plötzlich über dem Campplatz öffnen oder was weiß ich was, was wir so an Wundern so außer Heilungen erlebt haben. Und dafür will Gott uns eine Ausrüstung geben. Wir kommen jetzt gleich noch darauf, was es ist, oder was es sein kann. Bevor ich dazu komme, möchte ich gerne ein Zitat von Reinhold Olonska vorlesen. Manche von euch kennen den vielleicht als Buchautor. Reinhard Olonska war der Vorgänger von Ingolf Elsel als Präses des BFP, also der Vorgänger von unserem jetzigen, der Vorgänger. Also Altpräses vom BFP, ein sehr weiser Mann und Bibellehrer. Und er hat in einem seiner Bücher Folgendes geschrieben. Die Geistestaufe ist kein Rangabzeichen oder Orden, sondern eine Ausrüstung zum Dienst. Auch der geistgetaufte Charismatiker kann als Mensch unangenehm auffallen. Die Erfahrung heiligt ihn nicht, sondern drängt ihn zur Heiligung. Also nicht die Erfahrung der Geistestaufe macht uns heilig, sondern wenn wir die Geistestaufe erfahren haben, dann drängt uns der Heilige Geist zur Heiligung. So rum wird ein Schuh draus. So, das heißt, der geistgetaufte Charismatiker, wie er das formuliert, oder der Pfingstler oder wie auch immer, der ist nicht besser als die anderen, sondern er hat einfach andere Mittel zur Verfügung. Und das ist das, wo wir natürlich sagen können, ich brauche das nicht unbedingt. Du brauchst auch kein Auto. Du kannst am Sonntagmorgen herlaufen, zu Fuß. Könnt ihr alle machen. Also manche schaffen das vielleicht sogar eher. Manche kommen vielleicht dann auch mit dem Fahrrad oder so. Wir könnten auch nach Südtirol zu Fuß gehen. Es geht alles. Aber man muss es sich ja nicht schwerer machen, als es unbedingt nötig ist. Und es gibt Aufgaben, die können wir ohne eine bestimmte Ausrüstung nicht vollbringen. Wenn du versuchst, einen Motorblock aus deinem Auto auszubauen, dann kannst du das mit Muskelkraft auch versuchen. Aber davon würde ich dir abraten. Da brauchen wir mechanische Hilfe. Es geht einfach gar nicht anders. Und so gibt es Dinge in unserem Dienst als Christen, die kriegen wir ohne den Heiligen Geist irgendwie auch so ein bisschen hin, mehr schlecht als recht. Aber mit dem Heiligen Geist geht es besser und einfacher. Und es gibt Dinge, die bekommen wir ohne den Heiligen Geist einfach gar nicht hin. Und je mehr der Heilige Geist uns gebrauchen kann, je mehr der Heilige Geist uns erfüllt, je mehr wir uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen, desto effektiver können wir sein, den Auftrag, den uns Gott gegeben hat, auszuführen. Ich möchte euch fragen, woran erkennen die Menschen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Marktplatz gehen, woran erkennen die Menschen, dass wir Christen sind? Weil die Aufschrift auf dem Bus christlich ist. Gell? Und weil wir vielleicht ein Kreuz um den Hals tragen. Oder weil wir sie eben fromm ansprechen. Jesus hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt. Gut, das ist auf der Straße jetzt teilweise umsetzbar. Man kann das schon auch machen. Liebe ist was, was wir zum Beispiel in Galater 5, Vers 22 und 23 lesen, wo es um die Frucht des Geistes geht. Also das, was der Geist in uns wachsen lässt. Und wenn wir das jetzt auf dem Hintergrund dessen hören, was wir gerade festgestellt haben, dann stellen wir fest, dass das Dinge sind, die umso besser wachsen, je mehr Raum der Heilige Geist in uns hat. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Du hast zu wenig Geduld, liegt nicht an deinem Charakter, liegt daran, dass der Heilige Geist nicht genug Platz in dir hat. Du hast nicht genug Liebe, musst du dich nicht mehr anstrengen, du musst dem Heiligen Geist mehr Raum geben in dir, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Du bist unfreundlich, was müssen wir dagegen tun? Wir müssen im Geist getauft werden, damit der Heilige Geist diese Frucht in uns wachsen lässt. Wir müssen dem Heiligen Geist täglich in uns Raum geben. Wir können jetzt natürlich darauf warten, dass Gott durch eine einmalige Geistestaufe, boah, jetzt bin ich plötzlich freundlich und geduldig und boah, super, alles besser, Christ, erste Ordnung oder irgendwie sowas. Und jetzt denken wir wieder an das, was unser alter Präses Ulonska gesagt hat, die Erfahrung heiligt uns nicht, sondern sie drängt uns zur Heiligung. Also wir werden nicht plötzlich freundlich, wir werden nicht plötzlich geduldig, sondern es ist eine Frucht. Und Früchte wachsen, braucht Zeit, braucht Unterstützung, braucht Umgebung, braucht Luft, Licht, was weiß ich was alles. So, das ist die eine Sache, das sind die Früchte, wenn ihr so wollt, oder die Frucht des Geistes, die da wächst. Es gibt noch eine andere Sache, von denen uns Paulus erzählt, wo er zufälligerweise auch 9 aufzählt, das sind die Gaben des Geistes. 1. Korinther 12, 8 bis 11. Und da heißt es, dem einen wird durch das Wort wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen Glaube nach demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen die Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. So, hier ist nun nicht von Frucht die Rede, die wachsen muss, sondern hier ist was von der Gabe die Rede. So, jetzt muss ich tief in die Tasche greifen. Ich habe jetzt hier eine Gabe. Die Gabe besteht aus 1 Euro. Möchte sie jemand haben? Niemand? Ja. Hier? Ja. So, Hildegard, ich gratuliere dir zu einer Gabe. Die Hildegard hat jetzt eine Gabe von mir bekommen. Jetzt würde ich dich mal gern fragen, Hildegard, wie viel Euro hast du jetzt? Also, in der Hand. Einen, genau. Muss der noch wachsen? Nein. Du möchtest, dass der sich vermehrt, das verstehe ich, aber der Euro ist 1 Euro. Und den hat sie bekommen, jetzt hat sie den. Dieser Euro ist keine Frucht, sondern der ist da. Den kann sie jetzt benutzen. Gut, bei unseren Gaben ist es ein bisschen anders. Wenn wir die benutzen, sind sie nicht weg. Wenn du den Euro benutzt, um was zu kaufen, dann ist er natürlich weg. Das ist bei den Geistesgaben nicht so. Die werden eher mehr, wenn man sie benutzt. Aber das ist dann wieder, da hört dann die Nützlichkeit des Bildes hört da dann auf. Das sind Dinge, hier ist nicht mehr von Frucht die Rede, das sind nicht Dinge, die wachsen müssen, sondern es sind Dinge, die Gott uns schenkt. Und wenn er sie uns geschenkt hat, dann haben wir sie. Und dann können wir sie benutzen. Also das heißt, hier, das Wort der Weisheit. Wenn dir das von Gott gegeben ist, dann hast du das und kannst es benutzen. Du musst vielleicht lernen, wie du das einsetzt. In dem Fall der 1 Euro, ich hätte jetzt einen Akkuschrauber oder keine Ahnung, einen Laptop oder sowas schenken können, aber das wäre mir jetzt zu teuer gewesen. Nee, habe ich auch nicht dabei. Man muss vielleicht lernen, wie man damit umgeht. Akkuschrauber geht vielleicht noch. Für manche wäre ein Laptop schon eine Herausforderung. Bei manchen ist es umgekehrt. Nur wie auch immer. Wenn uns Gott es geschenkt hat, dann ist es da. Und das ist der Unterschied zwischen den Gaben und den Früchten. Und noch einen Unterschied gibt es zwischen den Gaben und den Früchten. Wenn ich geduldig bin, ist es eher unspektakulär. Wenn ich einen Kranken heile, das ist schon ein Spektakel. Wenn ich in Zungen rede, dann passiert vielleicht das, was am Pfingsten passiert ist, dass die Leute sagen, was ist denn jetzt los? So, die Gaben sind eher Dinge, die Aufmerksamkeit erregen, während die Früchte eher was anderes sind. So. Und zum Schluss möchte ich jetzt ganz kurz darauf eingehen, was der Hohepriester an seinem Gewand hatte. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Predigt von Peter Schneider darüber gehört hat. Er ist der Einzige, von dem ich es bisher gehört habe. Und ich weiß auch nicht, ob das exegetisch nun hundertprozentig so abzuleiten ist oder so. Aber ich finde es jedenfalls ein sehr, sehr schönes Bild. Der Hohepriester hatte unten am Saum seines Gewandes, Genau, da hatte er Granatäpfel. Das ist eine Frucht, oder? Und er hatte Glocken, beziehungsweise, da wurde ich jetzt auch schon korrigiert, es seien keine Glocken, weil Glocken sind heidnisch, es sind Schellen. Ja, wie auch immer. Ob das nun Glocken oder Schellen waren, ich sage in der Zukunft immer, da, er hatte einen Bimmel. Da hat es gebimmelt, da unten. So, und dann hat es hier geklingelt und es war immer abwechselnd ein Granatapfel und eine Glocke, eine Schelle, wie auch immer. So, und wenn wir jetzt die Früchte mit den Granatäpfeln gleichsetzen, dann können wir die Gaben mit den Glöckchen oder mit den Schellen gleichsetzen. Und dann stellen wir fest, irgendwie die Granatäpfel, die hatten drei verschiedene Farben. Roter und blauer Scharlach. Und ja, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Also es waren zwei Rottöne und ein Blauton, also kann man nachlesen. Und mein Architekt des Vertrauens sagt mir, das könnten gut 9 gewesen sein. 3 mal 3, so in der Verteilung. Also das lässt sich sicher nicht eindeutig nachweisen, aber es ist ein relativ schönes Bild, finde ich. Das eine sind die Früchte, das andere sind die Gaben. Das eine macht Lärm, macht Aufmerksamkeit. Stellt euch vor, ich hätte jetzt so ein Gewand an, wo unten es immer bimmeln würde. Und dann würde ich hier vorne umhergehen und bei jedem Schritt würdet ihr die Glocken, die Schellen da hören, wie sie vor sich hin klingeln. Und wenn ihr eingeschlafen wärt, dann würdet ihr plötzlich aufwachen und sagen, oh, da klingelt es irgendwo, was ist das? Ah, das ist das Gewand von Wolfgang. Und dann würdet ihr da hingucken. Und das ist, finde ich, genau das, wozu Gott die Gaben gegeben hat. Wenn wir in unsere eigene Geschichte unseres Verbandes reingucken, dann stellen wir fest, dass Hermann Zeiss von Gott die Gabe bekommen hat, Kranke zu heilen. Und da waren Tausende von Leuten in der Donauhalle. Nicht, weil der Hermann Zeiss so eine freundliche Art hatte, denn die hatte er nicht. Das war ein grobschlächtiger Mann, der richtig hingelangt hat in der Verkündigung. Ich fand auch seine Stimme nicht besonders angenehm oder so. Er hatte eine gute, klare Verkündigung, aber die Leute sind gekommen, um zu sehen, wie die Kranken geheilt werden. Aber er hat keine Heilungsveranstaltung gemacht, sondern er hat Gottesdienste gemacht, wo er das Wort gepredigt hat und hinterher hat er mit den Kranken gebetet und dann sind die gesund geworden. Das heißt, jeder, der zu diesen Versammlungen kam, hat das Wort Gottes gehört. Und die Wunder, die Gaben, die haben die Leute zum Wort gezogen und dann sind sie durch das Wort angesprochen worden und haben neues Leben gefunden. Und das ist das, wie es mir wünschen würde, auch bei uns, dass wir die Gaben haben. Die Gaben locken die Leute an, die klingeln, dann gucken sich die Leute das an und dann sehen sie zum Beispiel die Früchte. Dann sehen sie die Liebe, dann sehen sie die Freundlichkeit, dann sehen sie die Treue, den Glauben. Und das ist das, finde ich, wie ein Schuh draus wird. Und das würde ich mir wünschen, dass das bei uns so ist, an diesem Sonntag und unter der Woche, dass wir uns immer wieder neu erfüllen lassen vom Heiligen Geist, dass Gott uns gebrauchen kann, dass es bei uns im Leben richtig klingelt, dass die Leute was sehen, dass wir prophetische Gaben einsetzen können im evangelistischen Gespräch am Bus. Stellt euch mal vor, bei unserem Buseinsatz, da würden kranke Leute geheilt, die Menschen würden herkommen und wir würden sie nicht fragen, so, was machen sie denn so, sondern würden sagen, ah, sie sind das und das vom Beruf und ihre Tochter und bla bla und so. Und dann, ich glaube, dass wir eine ganz andere Offenheit in den Gesprächen hätten. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns neu ausstrecken danach, dass wir sagen, Gott, ich möchte mich erfüllen lassen von dir und ich möchte, dass du mich gebrauchen kannst. Und welche Gabe Gott schenkt, das ist seine Entscheidung. Aber mir ist einfach wichtig, dass wir uns ausstrecken nach diesen Gaben. Paulus spricht davon, dass wir eifern sollen und das ist das, was ich mir für uns wünschen würde. Gut, würde ich gerne noch mit uns beten und dann würden wir zum Abendmahl übergehen, da sage ich gleich auch noch was dazu. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Versprechen gemacht hast. Dank dir, dass du in uns wohnen möchtest, dass du in uns Wohnung gemacht hast und dass du uns gebrauchen möchtest in dieser Welt, Herr, dass wir deinen Namen verkündigen sollen und dass du uns dazu auch eine Ausrüstung gegeben hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir nicht mit einer halben oder womöglich ohne Ausrüstung losmarschieren, sondern dass wir uns einfach immer wieder neu von dir ausrüsten lassen, dass wir uns von dir gebrauchen lassen und dass wir alle Angst verlieren, Herr. Du hast gesagt, wenn wir dich um ein Brot bitten, dann wirst du uns keinen Stein geben. Wenn wir dich um einen Fisch bitten, Herr, dann wirst du uns keine Schlange geben. Du wirst uns gute Gaben geben, Herr, wenn wir dich bitten. Und so bitten wir dich einfach, Herr, dass du deine Gaben austeilst und dass du uns hilfst, diese Gaben einzusetzen zu deiner Verherrlichung, Herr, nicht damit wir gut dastehen, sondern damit die Menschen was hören von deinem Evangelium und überzeugt werden, Herr, dass es gut ist, dir zu dienen. Amen.